Liebe Gemeinde, nach der Speisung der 5000 hören wir als Predigttext heute von einem anderen Speisungswunder. Vielleicht ist das nicht ganz so bekannt, aber es ist doch eine faszinierende Geschichte und die wirft einige Fragen auf. Und sie überrascht bei näherer Betrachtung mit einer guten und tröstlichen Botschaft. Ich lese aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 17, die Verse 1 bis 16. Elia, ein Tischbieter aus Tischbe in Gilead, kündigte Ahab an: So gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe. Es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Danach kam das Wort des Herrn zu Elia: Geh weg von hier in Richtung Osten. Versteck dich am Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Aus dem Bach kannst du trinken. Den Raben habe ich befohlen, dich dort zu versorgen. Da ging er los und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ging und setzte sich an den Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. Da machte sich Elia nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elia sprach sie an und sagte: Hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser. Ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie: So gewiss der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elia: Fürchte dich nicht. Geh nur und tu, was du gesagt hast. Aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen, Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. Elia, das ist das Urbild des Propheten und des Eiferers für den Gott Israels. Ein mutiger, ein verwegener Typ, dieser Elia. Ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben prangert er an, was falsch läuft im Staate Israel. Sein Name ist Programm. Elia, das bedeutet: Mein Gott ist Jahwe. Er kämpft für Jahwe, den Gott Israels, und für die Schwächsten der Gesellschaft. Und dafür hat Gott ihn am Ende ganz besonders geehrt. Er ist nicht gestorben. Er ist mit feurigen Wagen gen Himmel gefahren. Von dort wird er einst wiederkommen, glaubt man seither, in Israel. Als Jesus seine Jünger einmal fragte, für wen ihn die Leute halten, sagten welche: Für Elia. Jesus selber sagte im Matthäus-Evangelium: Johannes der Täufer ist der wiedergekommene Elia, der Vorläufer des Messias. Bis heute decken jüdische Familien ein Gedeck mehr und stellen einen Stuhl mehr an den Tisch, wenn sie das Passafest feiern, für Elia, falls er wiederkommt. Er ist willkommen. Das hier ist Elias erster Auftritt in der Bibel. Und gleich am Anfang macht er sich unbeliebt beim König, bei Ahab. Warum ist er so aufgebracht? Das hat mit Ahab zu tun. Der ist auch erst seit 6 Versen im Amt, aber gleich im zweiten davon heißt es in 1. Könige 16, 30: Und Ahab, der Sohn Omris, tat mehr Böses in den Augen des Herrn als alle, die vor ihm gewesen waren. Er nahm Isabel, die Tochter des Etbaal, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Baal, das war der Gott seiner Frau Isabel, der Prinzessin aus Sidon. Ahab hatte ihm einen Tempel in seiner Residenzstadt gebaut. Dadurch hat er sich den Zorn Elias zugezogen. Der kämpfte dafür, dass nur Jahwe, der Gott Israels, in Israel verehrt wurde. Und er erteilt dem König Ahab eine Lektion. Wer einem fremden Regengott, einem Fruchtbarkeitsgott, ein Heiligtum baut in Israel, ja, den trifft die Dürre. Das Gegenteil. Dem muss doch mal demonstriert werden, wer in Wirklichkeit die Kontrolle hat über den Regen und über die Fruchtbarkeit des Landes. In der alten Zeit hat man den König dafür verantwortlich gemacht, dass genug Regen kam. Der König hatte so zu opfern und so gottgefällig zu regieren, dass Gott zufrieden war mit ihm und seinem Volk und dass am Ende eine gute Ernte herauskam. Das klingt vielleicht ein bisschen altertümlich, aber heute machen wir die Regierung dafür verantwortlich, dass es uns wirtschaftlich wohl ergeht. Das ist im Prinzip nicht sehr anders. Und wir machen sie verantwortlich für den Starkregen als Folge verschlafener Maßnahmen gegen die Klimakrise. Letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich an derselben Stelle gesagt, wir machen sie verantwortlich für die Dürre. Es bleibt offen, ob Elia aus eigener Initiative oder in Gottes Auftrag redet. Normalerweise wird so etwas dazu gesagt, wenn ein Prophet zu einem König kommt und ihm ein Gottesurteil ansagt. Hier nicht. Da heißt es nur, so gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird in diesem Jahr weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. Ganz schön selbstbewusst, dieser Elia. Es gibt tatsächlich eine jüdische Auslegungstradition, die Elia kritisch sieht. Die sagt, der ist übereifrig. Von anderen Propheten werden Berufungsgeschichten erzählt. Und da gehört dazu, dass sie erstmal sagen, nee, ich nicht, lass mich damit in Ruhe. Von Elia gibt es so eine Geschichte nicht. Es scheint hier so, als würde er aus dem Nichts auftauchen und aus eigener Initiative heraus zum König gehen und sich zum Anwalt Gottes machen. Man kann sich fragen, warum muss jetzt ein ganzes Volk darunter leiden, weil der König eine falsche Entscheidung getroffen hat? Die Dürre trifft doch die Ärmsten am meisten und den König am wenigsten. Aber Gott pfeift ihn nicht zurück. Er hält den Regen tatsächlich zurück, 3,5 Jahre lang. Eines der Rätsel dieser Geschichte. Erst nach der Ansage an den König beginnt Gott zu Elia zu reden, ganz ausdrücklich. Er zieht ihn aus dem Verkehr und er schickt ihn in die Wüste, ins Ostjordanland, in seine Heimat, eigentlich dorthin, wo der Arm des wütenden Königs ihn nicht treffen kann. Weg vom Luxus des Königshofes in die totale Abgeschiedenheit. Dort ist er darauf angewiesen, dass Gott ihn versorgt. Und das tut er auch, aber wie? Durch Raben. Raben, das sind unreine Vögel, Aasfresser, und die bringen ihm Fleisch. Na, guten Appetit. Für einen gesetzestreuen Israeliten kann es überhaupt keine Option sein, unkoscheres Fleisch oder Aas zu essen. Das ist strikt verboten in der Tora. Und dann noch verabreicht durch ein unreines Tier. Und schon gar nicht kann das eine Option sein für Elia, den mutigen Kämpfer für kompromisslose Reinheit. Aber Gott selber hat es so verordnet. Hält Gott sich nicht an seine eigenen Gebote? Noch so ein Rätsel. Will er Elia zeigen, dass nichts, was in den Körper hineingeht, den Menschen unrein macht, so wie später Jesus es lehrt? Oder soll Elia von seinem kämpferischen Eifer geheilt werden, indem er Demut lernt? Unser Text beantwortet all diese Fragen nicht explizit. Wir sollen uns unser eigenes Bild davon machen. So sitzt Elia da in der Wüste am Bach Krit, der normalerweise ganzjährig Wasser führt, anders als die Wadis drumherum, die im Sommer austrocknen. Er sitzt da und er isst am Morgen und am Abend das eingeflogene Brot und Aas der Raben, die ihre Beute sonst eigentlich niemals teilen. Was wird ihm da alles durch den Kopf gegangen sein? Sterben oder das hier. Das waren die Optionen. Und dazu sieht er Tag für Tag, wie das Wasser seines Baches immer weniger wird, bis es nur noch ein schwaches Rinnsal ist, bis nur noch ein paar Pfützen übrig sind und am Ende ein staubiges Bachbett. Sein Fluch hat ihn nun selber getroffen. Aber Gott hat ihn doch dahin geschickt. Das ist schon eine schwierige Erfahrung, von Gott gesandt zu sein an einen bestimmten Ort, sich ganz sicher zu sein, da ist mein Platz, da soll ich hin. Und dann stellt man fest nach einiger Zeit, dass der Lebensstrom dort versiegt. Aber so ist wohl der Weg mit Gott meistens. Die nächste Station ist nicht die Endstation in den meisten Fällen. Es geht weiter zur nächsten Aufgabe, zur nächsten Lektion. Ich habe euch vor einiger Zeit hier mal erzählt, wie wir vor 9 Jahren zu unserer Wohnung in Weinsberg gekommen sind. Das war so etwas, wo wir dachten, das ist wie ein Fingerzeig Gottes. So hat sich das angefühlt. Hier ist unser Platz, hier sollen wir sein. Aber es wäre falsch, daraus abzuleiten, dass Weinsberg das Ziel unserer Reise ist und dass sich da nichts mehr tut. Irgendwann wird vielleicht auch für uns der Bach versiegen, der uns am Leben hält, innerlich oder äußerlich. Und dann wird es Zeit, aufzubrechen. Ich hoffe nur, dass ich die Stimme Gottes rechtzeitig hören werde. Keine Angst, das ist jetzt keine Vorbereitung dafür, dass ich jetzt nächste Woche weggehe. Momentan sprudelt der Bach noch ganz ordentlich, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Das kann sich schnell ändern. Ich finde, das ist ein gutes Bild. Wenn wir merken, dass wir unseren Durst nicht mehr stillen können in unserer aktuellen Lebenskonstellation, dann wird es Zeit, genau hinzuhören, ob Gott uns nicht woanders hinsenden möchte. Das muss nicht immer ein Umzug an einen anderen Ort sein. Es kann auch bedeuten, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Neues richten sollen, das Gott uns zeigen will. Als der Bach versiegt, spricht Gott ein zweites Mal zu Elia. Und das ist wieder so eine Zumutung. Er soll in die Gegend von Sidon gehen, ausgerechnet Sidon. Das ist die Heimat Isabels, dieser Königin, die ihrem Mann, dem König Ahab, dazu verführt hat, einen Baalstempel zu bauen in Samaria. Und dort soll er nicht etwa Tempel einreißen wie Simson oder Buße predigen wie Jona. Nein, er soll eine Witwe suchen, die ihn versorgen soll. Eine Witwe. Eine Baalsverehrerin soll er um Hilfe bitten und dann noch eine Witwe, die zu den Ärmsten und Elendsten im Volk gehört. Gibt es denn da keine reichen Leute, die sowas viel besser können? Nein, eine Witwe. Und diese Witwe ist von Elias herbeibeschworener Naturkatastrophe natürlich doppelt hart getroffen. Ihr geht es an die Existenz. Aber Elia gehorcht. Er findet die Witwe und bittet sie um Wasser. Und auf dem Weg ruft er ihr noch hinterher, ja, bring auch Brot mit. Und sie sagt, ich habe noch Mehl und Öl für eine Mahlzeit, für meinen Sohn und für mich. Und dann blicken wir beide dem Hungertod ins Auge. Da ist nichts mehr. Aber Elia lässt sich nicht beeindrucken und hält ihr eine kleine Rede, die mit den schönen Worten, fürchte dich nicht, beginnt. Und dann verheißt er ihr mitten in der lebensbedrohlichen Mangelsituation das tägliche Brot. Heute. Diesmal wirklich als Wort vom Herrn, dem Gott Israels, das ist ausdrücklich hier gesagt. So wie mit dem Manna in der Wüste will Gott die Witwe und ihren Sohn retten und Elia durch sie. Die Witwe muss sich dafür auch auf eine Zumutung einlassen. Sie muss einem Fremden vertrauen, der im Namen eines fremden Gottes zu ihr kommt und ihr letztes Brot von ihr verlangt. Und der ihr ein Wunder ankündigt, das einfach zu märchenhaft klingt, um wahr zu sein. Das erinnert ein bisschen an das Grimmsche Märchen vom süßen Brei, in dem ein Zaubertöpfchen Brei kocht, wenn man nur Töpfchen koche zu ihm sagt. Nur dass bei der Witwe nichts überfließt, wie dann im Märchen. Es ist immer nur für einen weiteren Tag Mehl und Öl da. Und die Frau, sie wagt das Vertrauen. Sie vertraut sich dem fremden Gottesmann an und seinem Gott und sie erfährt Rettung. Sie ist quasi das Gegenbild zu Isabel. Diese Namenslose steht für die Machtlosen, für die Rechtlosen, für die Benachteiligten und Hoffnungslosen, denen Gott sich bevorzugt zuwendet, immer schon. Und das wie wir hier erfahren, nicht nur in Israel. Er tut ein Wunder an ihr, wie an den Israeliten in der Wüste. Und unser Text hat überhaupt kein Interesse daran, uns modernen Skeptikern zu erklären, wie das sein kann. Die Geschichte zielt auf unser Staunen, dass Gott selbst lebensbedrohlichem Mangel abhelfen kann, wenn man nur sich ihm anvertraut. Und wer das selber erleben will, ja, der muss sich ihm selber genauso anvertrauen und loslassen, was unverzichtbar und lebensnotwendig erscheint. Anders geht es nicht. Der muss teilen lernen. Die Witwe teilt ihr Brot und merkt, es reicht trotzdem. Und Elia, der teilt sein Leben mit einer aus Isabels Volk und er merkt, ihr Glaube ist groß. Fast möchte man ergänzen, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, wie Jesus einmal sagt, zu der syrophönizischen Frau, die da ganz in der Nähe wohnt. Noch Jesus spricht auch von dieser Witwe, dieser speziellen Witwe in Zarpath und er lobt ihren Glauben. Und zwar in seinem Heimatdorf Nazareth, als er dort seine Antrittspredigt hält und abgelehnt wird. Und da sagt er, Amen, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seiner Vaterstadt. Es entspricht der Wahrheit, wenn ich zu euch sage, es gab viele Witwen in Israel in den Tagen Elias, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Doch zu keiner von ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer Witwe nach Zarpath bei Sidon. Lukas 4. Wir hören diese Geschichte am Tag 4 nach der Jahrhundertflut im Westen Deutschlands. Und wir stehen fassungslos vor dieser Naturkatastrophe, vor der schieren Anzahl von Opfern, aktuell 143, mit steigender Tendenz. Und das ist nicht Bangladesch, das ist nicht New Orleans, das ist unser eigenes Land, das sind unsere Leute. Und anderswo brennt es oder ist unerträglich heiß. Diese Wetterereignisse, diese Extreme, das muss uns jetzt klar werden, das kann jeden treffen, auch uns. Und man kann dafür nicht einzelne Menschen verantwortlich machen, so wie wir in der Geschichte sagen können, ja, Elia hat das gemacht oder Ahab ist schuld oder Isabel. Es ist unsere Art zu leben seit der industriellen Revolution vor 150 Jahren, die jetzt ihren Preis fordert. Elia muss lernen, dass Gott die Grenzen seines Denkens sprengt. Vielleicht kann man das so als Überschrift setzen. Raben waren für ihn unrein, aber sie haben ihn ernährt. Menschen aus der Gegend von Sidon waren für ihn nichts als Baalsverehrer, die man bekämpfen muss, aber eine von ihnen hat ihn gerettet und ihn gelehrt, was Gottvertrauen heißt. Was haben wir zu lernen, bevor wir merken, dass wir Menschen eine globale Schicksalsgemeinschaft sind, dass auf diesem wundervollen Planeten genug für alle da ist, wenn man es klüger miteinander teilt. Vielleicht müssen wir, wie Elia, auch ein Stück Hochmut überwinden, unser Bewusstsein, dass die einen Gottes Volk sind und die anderen nicht. Elia hat die Auswirkungen seiner Dürreansage wohl nicht so genau vorhergesehen und am Ende selber darunter gelitten. Wir haben die Auswirkungen unseres Wachstumsglaubens nicht so vorhergesehen und erleben jetzt überlaufende Stauseen und reißende Ströme, wo friedliche Bäche waren. Wir sehen austrocknende Stauseen und Bäche auf der anderen Seite der Welt, in Kalifornien und in Oregon. Bald sind Wahlen. Es wird Zeit, die Programme der Parteien zu studieren und darauf zu befragen, was sie tun wollen, um diese Achterbahnfahrt in den Abgrund zu stoppen. Und das wird uns sicher alle etwas kosten. Die Witwen mehr als die, die alles haben. Deshalb müssen wir auch das Teilen neu lernen oder verstärken. Und das Vertrauen, dass Gott die Elenden versorgt, vielleicht auch durch uns. Sie sind ihm wichtig nach wie vor. Es hat mir Mut gemacht, als ich gesehen habe, wie die Hilfsbereitschaft, die Welle der Hilfsbereitschaft dort der Welle des Wassers gefolgt ist. Da ist einer von sich aus mit einem Bagger gekommen und hat im Katastrophengebiet Schlamm von der Straße geräumt. Leute fahren weite Strecken, um zu helfen. Sie bringen Schaufeln und Besen mit. Einer kam mit einer Pumpe angefahren, die er selber bei Obi gekauft hat. Andere bringen Trinkwasserflaschen, Grillen, Bratwürste, dort, wo die Menschen buddeln und graben und schauen, was noch zu retten ist. Sie füllen Sandsäcke, sie bieten Schlafplätze bei sich zu Hause an. Einer kommt mit Powerbanks, damit sie ihre Handys laden können, wo kein Strom ist, und anrufen können und sagen, ich bin noch da. Menschen bringen Kleider und Schuhe, Decken und Handtücher, Hundefutter, Kinderspielzeug. Und Nachbarn, die sich bisher nur von Ferne gegrüßt haben, stehen gemeinsam im verschlammten Grundstück von einem, den es schwer getroffen hat. Überall stehen sie vor den Häusern und sprechen einander Mut zu. Und viele, viele spenden. Vielleicht auch wir. Es wäre so wichtig. Das ist auch eine Art von Versorgungswunder, was man dort erleben kann, in manchen Teilen zumindest. In all diesem Elend, das die Menschen da zu leiden haben. Und es macht mir Mut, zu sehen, dass wir die Menschlichkeit nicht verlernt haben, dass sie sich zurückmeldet, wann immer so etwas passiert, und dass sie stärker ist als ein Hochwasser oder eine Dürre. So soll das sein. Nicht nur im Katastrophenfall, denn der dreieine Gott ist ein Gott der Liebe und der Güte und des Mitgefühls und der Gemeinschaft. Wer sich auf ihn verlässt, der kann erleben, auch mir geht das Mehl und das Öl nicht aus und es reicht für diesen Tag. Amen.